Herzlich willkommen bei Backcheck, dem Eisbären-Fan-Podcast. Heute Folge 3, letzte Chance vertan.
Es ist Montag und damit Zeit für eine neue Folge unseres Fan-Podcasts. Und damit ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich wie immer auch an dich, Nico.
Servus.
So, wie fangen wir denn an heute? Wir haben wieder allerhand Themen mit dabei, aber ich glaube, wir sollten erstmal ein bisschen über Emotionen sprechen. Wie siehst du das? Es war ja eine sehr turbulente Woche.
Ja, heißes Wochenende auch vor allem.
Heißes Wochenende, aber, und ich glaube, das sollten wir jetzt ganz klar mal herausstellen, endlich ein bisschen Balsam für die Eisbärenseele und endlich wieder ein Heimsieg.
Ja, richtig. Und das gegen Krimitschau, also praktisch direkte Konkurrenz, war ja bisher auch immer so ein bisschen Thema, dass wir gegen die direkten Konkurrenten immer schlecht ausschauen. War ja jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, das Spiel, aber das werden wir später noch genauer beleuchten. Hauptsache am Ende die 3 Punkte.
Absolut. Hauptsache endlich wieder ein Erfolgserlebnis, nicht nur für uns auf den Rängen, sondern insbesondere natürlich auch für die Mannschaft. Und ich würde sagen, ja, damit starten wir jetzt einfach rein in die heutige Folge. Und bevor wir jetzt zu den Spielen der letzten Woche kommen, würde ich sagen, fangen wir an mit jemand Altbekanntem. Es wurde ja schon in den sozialen Medien geteilt, noch bevor es die Eisbären selbst veröffentlicht haben. Wir sprechen über die Rückkehr von Publikumsliebling Andrew Chambry.
Ja, ist ja, da gibt es ja immer so Füchse, die da sehr schnell das mitbekommen, wenn auf der Homepage der DL2 der Kader verändert wird, und dann hat sie das ziemlich schnell rumgesprochen. Logischerweise hat auch, glaube ich, niemand mehr damit gerechnet oder zumindest mit dem Transfer oder dieser Leihe, glaube ich, hat keiner gerechnet. Da haben die Eisbären schon nochmal ein bisschen was aus dem Hut gezaubert jetzt.
Mit Andrew Chambry kommt ja kein Unbekannter zurück in die Donauarena. Und ich habe mir mal ein paar Schlagworte überlegt, die mir so eingefallen sind bei dieser Personalie. Da wären einerseits natürlich Meister-Eisbär, Kampfsau und Mentalitätsmonster. Und ich glaube, diese Begriffe beschreiben alle recht gut, was wir vielleicht in der aktuellen Situation benötigen und was uns diese Personalie oder eben mit dem Namen benannt Andrew Chambry uns, unserer Mannschaft eben geben kann.
Ja, also tatsächlich, es ist schon bezeichnend. Ich habe mir auch hier das Wort Kampfschwein notiert. Also ich denke, das sagt alles, wenn man unabhängig voneinander solche Begriffe findet. Chambry ist sicherlich ein Spieler, der jetzt in der DL2 mit seinen 42 Jahren jetzt keine großartig vielen Punkte mehr machen wird. Ich denke, dass das Tempo ihm schon zu schaffen machen wird, aber es ist halt einfach von der Mentalität her jemand, der jetzt genau gebraucht wird in der Mannschaft. Deswegen glaube ich, dass das fast so eine Art Königstransfer eigentlich sein könnte jetzt zu dem Zeitpunkt.
Könnte es tatsächlich sein. Ich glaube auch, dass er nicht vorwiegend geholt wurde, um nochmal Punkte zu machen, sondern ich glaube, da geht es eher darum, ja, gute Stimmung in der Kabine zu machen, im Training voranzugehen, einfach die Jungs mitzuziehen, zu pushen, vielleicht auch ein bisschen ans Limit zu bringen. Ich glaube, jeder weiß, was wir meinen. Und vielleicht kurz, er kommt ja vom Oberliga Süd Verein Passau, hat dort in der laufenden Saison 21 Tore und 26 Assists in 42 Spielen gescored. Ist schon beachtlich. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass er auch bei uns für wichtige Tore verantwortlich war. Ich denke da an die Serie gegen Memmingen, als wir dann letzten Endes aufgestiegen sind in die DEL2, da hat er in einem Spiel den Overtime-Winner geschossen. Und auch wenn er sicherlich nicht mehr was weiß ich, 20, 30 Punkte machen wird, das wäre einfach vermessen, glaube ich schon, dass er in dem ein oder anderen Spiel durchaus noch für den Siegtreffer gut ist. Und wie schon gesagt, vor allem halt natürlich auch für die Mentalität.
Ja, das denke ich auch. Also vor allem seine Schlitzohrigkeit wird er ja nicht eingebüßt haben. Also sicherlich für das eine oder andere Tor gut. Und ganz bestimmt jemand, der mitreißt, der es vielleicht schafft, dass seine Mentalität, seine Einstellung aufs Team abfärbt. Oder halt zumindest auf diejenigen im Team, die das jetzt gerade vielleicht brauchen können. Und insofern ist es eigentlich wirklich der beste Transfer, den man jetzt da zum Schluss auf die Schnelle noch machen konnte. Zumal ja es auch gar kein Conti mehr sein konnte. Wir hatten ja jetzt schon sechs mit Tyler Wong. Und tolle Sache von Passau, dass die da mitgemacht haben jetzt, weil für die ist ja die Saison auch noch nicht zu Ende. Die können zwar jetzt da nicht mehr so viel erreichen, trotzdem einfach jetzt herzugehen und den internen Topscorer dann nochmal auszuleihen für das Ende der Saison, finde ich ehrlich gesagt schon stark.
Finde ich auch. Deswegen herzlichen Dank an alle Passauer, falls ihr uns zuhört. Und was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass Chambry natürlich auch in Regensburg absoluter Publikumsliebling ist. Ich finde, man hat es besonders an den Reaktionen in Social Media gesehen. Ich glaube, so viele Likes und Kommentare hatten die Eisbären in den letzten Beiträgen definitiv nicht wie bei der Verkündung dieser Verpflichtung. Und das, glaube ich, sagt schon alles aus über den Spieler und darüber, auf was man sich halt dann auch freuen darf ab Freitag in der Donauarena.
Ja, da gebe ich dir völlig recht. Also das waren ja wahre Jubelstürme, diese Verpflichtung begleitet haben. Also das ist schon, da merkt man einfach, was der Spieler noch für Standing hier hat. Und jetzt hoffen wir mal, dass das auch den erhofften Input bringt. Ich glaube schon, ab morgen soll er ja dann, also morgen Dienstag, soll er zum Team stoßen. Dann trainiert er die Woche und ab Freitag ist er dann dabei. Das ist einfach nochmal, wie gesagt, guter Input für die restlichen Spiele in der Hauptrunde und dann natürlich für die Endrunde. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal langsam auf die Spiele.
Ja, gerne.
Letzte Woche ja Dienstagsspiel in Kassel. Falls du dich erinnern kannst, wir haben ja noch drüber gesprochen in der letzten Folge, dass wir mit einer niedrigen Niederlage schon zufrieden wären. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, du hast da einen recht passenden Tipp abgegeben. Aber gut, Tipp schauen wir später noch an. Jedenfalls 2-0 ging das aus für Kassel. Das ist ein Ergebnis, mit dem ich persönlich schon sehr zufrieden war. Nur es täuscht ein bisschen, weil es war natürlich schon so leider, dass eigentlich wir das komplette Spiel über sehr harmlos waren. Im ersten Drittel, also im kompletten ersten Drittel, haben wir nur einen einzigen Schuss aufs Tor abgegeben. Und da muss ich ehrlich sagen, dann brauche ich mir in Kassel nichts ausrechnen, ne? wenn ich nicht aufs Tor schieße.
Wird schwierig, da dann ein Tor zu schießen, da hast du recht. Zu deinem Tipp. Weil du es ja erwähnt hast, stimmt, ich war sehr nah dran, du warst ja ein bisschen weiter weg. Was soll man sagen, Kassel auswärts ist natürlich immer eine schwere Aufgabe, die Mannschaft hat unfassbare Qualität und was man auch nicht vergessen darf mit Tristan Keck, den aktuellen Top-Torschützen der Liga in ihren Reihen. Die Kasseler haben uns eigentlich das ganze Spiel über nicht wirklich Luft zum Atmen gegeben und deswegen ist es aus meiner Sicht oder wäre es aus meiner Sicht so wichtig gewesen, dass du in solchen Spielen natürlich höchst effizient bist und die wenigen Torchancen, die du bekommst, dann halt auch verwandeln musst. Aber du hast es gerade schon angesprochen, im ersten Drittel hat man einen Torschuss, schwierig,
ja. Also es reicht dann einfach nicht,
muss man sagen. Es reicht einfach nicht,
Am Ende musst du eigentlich froh sein, dass das nur 2-0 ausgegangen ist, weil insgesamt waren es dann 31-15 Torschüsse für Kassel zum Schluss. Da muss ich einfach sagen, doppelt so viel abgegebene Schüsse. Also da braucht man sich auch nicht beschweren, wenn es am Ende 5-0 ausgeht. Ne?
Da hast du völlig recht.
Ja.
Was mir persönlich oder was man Positives aus diesem Spiel ziehen kann, ist, glaube ich, dass man schon nochmal in gewisser Weise eine Steigerung in der Defensive gesehen hat, dass sich die Mannschaft wirklich gegen diese Niederlage auch versucht hat zu stemmen im Rahmen ihrer Möglichkeiten, dass auch ein Olivier Roy besser gehalten hat in meinen Augen. Aber wie wir auch in den letzten Folgen leider schon des Öfteren sagen mussten, am Ende zählen natürlich gerade für uns nur Punkte und dementsprechend sind wir halt leider wieder mit leeren Händen nach Hause gefahren.
Ja, zum Abschluss zu dem Spiel noch, weil du jetzt was Positives hervorgehoben hast, jetzt bringe ich nochmal was Negatives. 34,9% Bulli-Quote im Spiel ist
Das tut weh.
ja, ne? Also dann brauchst du nicht wundern, dass du nie in Scheibenbesitz bist und nie mal einen Torschuss abgeben kannst, wenn du keinen Bulli gewinnst, dann funktioniert das einfach nicht.
Ja, natürlich.
Aber gut, es ist Kassel und letztendlich ist es egal, wie die Statistiken aussehen. Es ist 2 zu 0 für Kassel ausgegangen. Und wenn es jetzt 5 zu 4 ausgegangen wäre, dann wäre es genauso für Kassel gewesen. Also das macht keinen Unterschied. Und von daher schauen wir doch mal lieber weiter zum Wochenende. Das war ja wenigstens teilweise erfreulicher.
Ja, Freitag dann die Heimpartie gegen die Eispiraten Crimmitschau. Und wie soll es anders sein? Das war natürlich ein Duell, das eine gewisse Brisanz mit sich bringt. Wenn man sich die Tabelle so anschaut, Crimmitschau direkt hinter uns, also unser ärgster Verfolger aktuell und dementsprechend ja, für uns ein extrem wichtiges Spiel. Aber ich glaube, so viel können wir ja vorwegnehmen. Es hat dann endlich geklappt mit einem Erfolg. Und ja, schauen wir einfach mal drauf, wie das Spiel so lief, oder?
Ja, du hast es ja schon gesagt, extrem wichtiges Spiel. Dann würde man sich ja erwarten, dass die Mannschaft total heiß ist aufs Spiel, gut eingestellt und loslegt wie die Feuerwehr. Ja, da kann man jetzt schon vorausschicken, weil wir jetzt gerade bei den Schüssen waren. Erstes Drittel wieder nur 3 Schüsse aufs gegnerische Tor abgegeben. Es ist ein Heimspiel gegen Crimmitschau. Da ist es einfach zu wenig. Ne? Und ja. Also es wurde dann ja noch besser, aber erstmal, wie gesagt, 3 Schüsse, die ersten 2 Drittel komplett harmlos in meinen Augen. Eigentlich überhaupt keine echte Torchance, bis auf ein paar Schüsse.
Ja, wobei du schon auch sagen musst, das ist schon extrem aufgefallen. Crimmitschau hat sehr wenig zugelassen. Also die haben
Ja,
keine Strafe gezogen.
ja.
Die haben ja konsequent verteidigt. Der Torwart war auf dem Posten. Wenn man dann doch mal irgendwie ins gegnerische Drittel oder mit Zug zum Tor gekommen sind. Und dann wird es natürlich schon auch schwierig, wenn du eine Mannschaft hast, wo du dir quasi mehr oder weniger mit jeder Minute irgendwie die Zähne ausbeißt, obwohl du selbst eigentlich ja jetzt auch nicht, ich möchte nicht sagen unterirdisch spielst, ja, weil ich finde, das war es nicht, aber der Gegner hat halt einfach wenig zugelassen.
Ja, sicher. Also die sind hinten gut gestanden. Die haben einen ganz klaren Plan verfolgt, den auch umgesetzt in den ersten 2 Dritteln zumindest. Ich gehe schon so weit, für mein subjektives Empfinden gehe ich schon so weit und sage, trotzdem musst du deutlich mehr machen. Es kann nicht sein, dass eine Mannschaft, die hinter dir steht in der Tabelle und die du schlagen musst jetzt im Heimspiel, oder zumindest musst du Vollgas geben.
Du musst zumindest zu Hause das Spiel machen.
Ja,
Also
und
da
dass du
bin
dann
ich bei
überhaupt
dir.
nicht ins Spiel kommst, dass du keine Chancen kreieren kannst, das ist einfach zu wenig. So
Ja.
gut kann die Defensive von Krimitschau einfach gar nicht sein, dass du zu gar keinen echten Torchancen kommst.
Ja, und vielleicht, wenn wir das Spiel mal chronologisch aufarbeiten, erstes Drittel, Crimmitschau geht nach ein paar Minuten direkt in Führung. Ist natürlich schwierig. Du läufst dann wieder in einem Rückstand hinterher. Dann hast du eine Mannschaft, wie schon erwähnt, die wenig Raum gibt oder wenig anbietet. Zweites Drittel, ähnliches Bild. Crimmitschau mit dem 2-0 im Powerplay nach wieder einer sehr diskutablen Strafe in meinen Augen. Und dann räumst du im Powerplay nicht konsequent vom eigenen Tor den Gegenspieler ab und lässt den Krimitschauer ja, schießen und dann ist der Puck plötzlich im Netz und dann ist das zweite Drittel mehr oder weniger vorbei und du stehst schon wieder mit dem Rücken zur Wand.
Ja, also gerade das erste Tor war ja auch mega unglücklich. Also da hat ja praktisch, da ist dem Rohr irgendwie die Scheibe durchgerutscht. Sie lag dann hinter ihm, zwischen ihm und dem Tor. Er hat sie nicht mehr gefunden. Und ja, der Trivino wollte es dann noch wegschlagen, aber der Krimitschauer war dann einfach schneller noch am Puck und hat ihn dann reingeschoben. Also mega unglücklich. Ist jetzt aber trotzdem nichts, was ihm Rohr ankreiden würde, weil ja, es kann ja mal passieren als Torhüter, dass da die Scheibe durchrutscht und du hast halt hinten keine Augen. Also natürlich sucht er sie vor sich und hat sie nicht gefunden. Das ist halt, schaut mega blöd aus, ne?
Es sieht einfach blöd aus.
Ja.
Ich meine, den ersten Schuss hat er ja noch gut pariert.
Ja.
Im besten Fall hat er ihn irgendwo in der Ausrüstung eingeklemmt und es passiert gar nichts, außer dass es Bulli gibt.
Ja.
Aber so war es halt nicht. Und ja, dann ist der Krimitschauer eine Zehntelsekunde schneller am Puck und kann den irgendwie über die Linie drücken. Mei, sei es drum, jetzt hast du zwei Drittel gespielt, liegst 2-0 hinten daheim in einem immens wichtigen Spiel und ja, jetzt weißt du, du hast noch 20 Minuten Zeit, den Bock umzustoßen. Und ich weiß nicht, was in der Drittelpause passiert ist, was in der Kabine besprochen wurde. Aber ab da haben wir andere Eisbären gesehen.
Ja, also das auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall schon mal gleich mehr Zug zum Tor da. Man hat einfach gemerkt, okay, es werden jetzt da Chancen kreiert. So richtig funktioniert hat es aber dann eigentlich erst ab dem Anschlusstreffer, ab dem 1 zu 2 vom Jakob Weber. Das war übrigens dann der Scorerpunkt Nummer 1 von unserem Neuzugang Tyler Wong. Hat da die Vorlage gegeben und Timo Kose noch dazu. Und ab diesem 1 zu 2 hast du plötzlich gemerkt, dass in der Mannschaft so sich was verändert hat. Es war einfach plötzlich, es ging ein Ruck durch die Mannschaft, der Glaube an sich selbst war da und es wurde plötzlich gekämpft. Es wurde Forechecking betrieben, es wurde Zweikämpfe angenommen und das, finde ich, hat dann den Ausschlag gegeben. Krimitschau hat einfach, ehrlich gesagt, glaube ich, sich da ein bisschen. Wurde da ein bisschen überrumpelt von diesem plötzlichen Umschwung.
Ja, ich würde auf jeden Fall so weit gehen und sagen, dass das 1 zu 2 aus unserer Sicht sowas wie der Dosenöffner war,
Ja, auf jeden Fall.
der dann am Ende dafür gesorgt hat, dass wir das Spiel dann auch siegreich gestalten können. Was man in dem Spiel natürlich dann auch gemerkt hat, eben mit diesem Aufschwung kam auch ein bisschen das Scheibenglück wieder. Das 2 zu 2 fiel ja doch etwas kurios. Der Puck fällt eigentlich Trivino mehr oder weniger vor die
Ja.
Füße. Er, glaube ich, schaut gar nicht wirklich, wo er hinschießt. Er haut das Ding einfach aufs Tor und
Er hat, glaube ich, auch erst angefangen zu jubeln, als er gemerkt hat, dass das ganze
richtig,
Stadion jubelt. Ja, also.
richtig, richtig, genau so ist es. Und
Ja.
sind aber genau diese Tore, die in den letzten Spielen einfach nicht für uns, sondern gegen uns gefallen sind. Und deswegen war das schon ein befreiender Moment für die Mannschaft, aber auch für die Fans, wenn du siehst, dass sowas halt auch auf unserer Seite endlich wieder fallen kann.
Ja, das war also schon eigentlich fast ein bisschen magisch, was da plötzlich passiert ist. Die Stimmung in der Donauarena, natürlich ist ja logisch, wenn du so ein Spiel hast, wo du dran drehst, da kocht jedes Stadion, das ist klar. Aber es war, du hast einfach das an den Spielern gemerkt, an der ganzen Körpersprache, dass plötzlich alles wieder da war, dass du getragen wirst von deinem eigenen Siegeswillen. Und ja, total undankbar natürlich für Krimitschau, die dann, ja, wie gesagt, fast ein bisschen überrollt worden sind von dieser Mentalität. Und ja, dann war es eigentlich unstoppbar. Und letztendlich, man hat es auch gesehen, es hat dann sein i-Tüpfelchen gefunden in dem Empty-Net-Goal von Xaver Tippmann, der sich da so unglaublich drüber freut.
Jetzt nimmst du mir was vorweg, ja.
Ja.
Vielleicht bleiben wir noch kurz dabei. Das 3-0 von David Morley, auch wieder nach Vorarbeit von Tyler Wong.
3-2, ja.
3-2, Entschuldigung. War auch echt ich kann es nicht anders sagen, ein geiles Tor.
Ja, stimmt. Ja.
Und genau diesen Morley brauchst du, der nicht nochmal den Querpass sucht, sondern der, er hat ja offensichtlich einen guten Schuss, der das Ding einfach, wenn er in einer guten Schussposition ist, reinhaut. Und
ja.
So war es dann eben. Und jetzt hast du es ja schon vorweggenommen, das 4:2 dann der Empty-Net-Treffer. Und ja, der Jubel sagt eigentlich alles. Also wenn du diesen Jubel gesehen hast, was da für eine Last abgefallen ist, wie sich Tippmann da gefreut hat, das ist schon brutal. Also das, man könnte fast meinen, wir hätten gerade irgendwie wieder eine Meisterschaft gewonnen.
Ja.
So hat er sich gefreut. Und da, glaube ich, siehst du schon, ja, dass das alles an der Mannschaft auch nicht spurlos vorbeigeht und dass du schon auch merkst, was da für ein Druck auf jedem einzelnen Spieler herrscht. Und also ich fand, das war für mich so ein bisschen die Szene des Spiels, dieser Jubel von Xaver Tippmann und natürlich auch gleichbedeutend damit halt, dass wir endlich nach langer Zeit wieder 3 Punkte in der Donauarena lassen konnten.
Ja, das war auf jeden Fall, also für mich auch ein großes Zeichen, dieser Jubel, weil das mehr war als nur ein Torjubel. Du hast einfach gemerkt, da ist Leben in der Mannschaft und das fand ich persönlich auch als Zeichen für mich als Fan ganz wichtig. Gerade nach den letzten Wochen, wo auch immer wieder mal die Mentalität ein Thema war und vielleicht auch ein bisschen der Kampfgeist. Und da hast du einfach gemerkt, ja, der Mannschaft ist es schon wichtig, der liegt da extrem viel dran und da fallen Steine und Felsen von den Herzen mit dem Siegtreffer. Von daher, wie gesagt, da schließe ich mich dir an, eigentlich Szene des Spiels, ja, und dann zum Glück diese 3 Punkte gegen Krimitscher, die halt enorm wichtig waren. Ja, ansonsten kann man noch sagen, sehr guter Einstand war das für Tyler Wong.
Ja, ich wollte es gerade ansprechen. Lass uns doch mal über sein Debüt sprechen.
Ja.
Zwei Assists, ne? Ja. Wirklich ordentliches Debüt, hat generell viel Dampf gemacht, hat versucht, Offensivaktionen zu kreieren. Natürlich hat man gemerkt, dass die Bindung noch ein Stück weit fehlt. Das ist aber auch völlig logisch. Der hat jetzt ein paar Trainingseinheiten mit der Mannschaft. Aber ich glaube, man sieht schon, dass er eine Verstärkung sein kann.
Auf jeden Fall. Also man hat dann schon seine Ansätze gesehen. Manchmal eben auch noch, wie du schon gesagt hast, ohne jetzt irgendwie den Mitspieler dann zu finden, wenn er einen Pass spielen wollte, ist bei uns oftmals nicht ganz einfach, muss man auch sagen. Aber in dem Fall, glaube ich, liegt es dann doch eher daran, dass einfach die Passwege, die Laufwege, alles noch nicht so ganz klar ist. Ist ja logisch, der ist ja erst ein paar Tage im Training mit der Mannschaft, das kann jetzt noch nicht passen. Ich hoffe oder ich glaube, dass das noch besser wird. Aber mir hat es auch so eigentlich schon gereicht. Also ich fand es eigentlich schon gut, muss ich sagen.
Du warst begeistert, ich war es auch.
Ja.
Ein Punkt, den man vielleicht noch herausheben sollte, mit Wong hat man auch wieder ein bisschen die körperliche Komponente mit im Spiel. Eine Szene, finde ich, war da bezeichnend. Wong blockt den Krimitschauer Gegenspieler, gibt ihm einen fairen Open-Ice-Hit mit und kreiert somit eine Chance für Trivino, der frei im Slot leider nicht ins Tor trifft. Aber du siehst halt auch so, dass man mit ja, Checks, mit Härte durchaus auch Chancen kreieren kann, den Gegner aus dem Spiel nehmen kann. Und das sind ja die Punkte, die wir immer mal wieder angesprochen haben, dass das so ein bisschen fehlt, dass sich so ein bisschen durch die ganze Mannschaft gezogen hat, dass eigentlich keiner so wirklich auf dem Körper spielt. Und ich glaube, mit Wong hast du da jetzt einen Spieler dazu bekommen, der das sehr wohl macht und der damit hoffentlich auch seine Teammitglieder mitreißen kann.
Da merkst du halt auch einfach, wo der herkommt. In der KHL, da wird halt ordentliches Eishockey gespielt. Und ich denke mal, könnte durchaus sein, dass, genauso wie wir es anfangs über Chambry gesagt haben, dass auch bei Tyler Wong die Eigenschaften genau passen und genau das ausfüllen, was in der Mannschaft fehlt. Möglicherweise ist jetzt vielleicht noch ein bisschen früh, das zu sagen, aber ja, wie gesagt, die Ansätze waren auf jeden Fall da, war ein guter Start für ihn.
Sehe ich auch so. Also wenn man jetzt ein Fazit zu seinem Debüt ziehen möchte, eine gute Verstärkung, mit den richtigen Nebenleuten kann er da sicherlich noch viel bewirken. Und dass wir mit der Einschätzung jetzt gar nicht so falsch liegen, hat man dann auch gleich im nächsten Spiel gesehen. Sonntag ging es ja dann auswärts nach Freiburg.
Ja, Freiburg war natürlich dieses 6-Punkte-Auswärtsspiel, was wir letzte Woche schon angesprochen haben, das zweite 6-Punkte-Spiel an dem Wochenende. Und meine Hoffnung war, dass nachdem man gegen Grimmitschau dieses Spiel dann noch gedreht hat, dass jetzt irgendwie was mit der Mannschaft passiert ist, dass die jetzt explodiert, dass da jetzt der Knoten platzt und keine Ahnung. Ja, und dann hat halt das Spiel in Freiburg begonnen und Patrick Demetz kam und hat seinen Schläger eingehalten. Es waren 2 Minuten nach 18 Sekunden für Beinstellen.
Es ist tatsächlich sehr lustig, weil ich bin an dem Tag ein bisschen später nach Hause gekommen und konnte nicht zu Spielbeginn schon einschalten, sondern ich glaube, es war die 18. Minute, da habe ich Sport Deutschland angeschalten und dann schaue ich auf den Spielstand und da steht es 2-0 und ich dachte mir, okay, habe ich irgendwie ein falsches Spiel gebucht, schaue ich mir gerade Highlights von keine Ahnung wann an. Es war unglaublich.
Ja, also es hat ja schon, sagen wir mal, ziemlich mies angefangen. Wie gesagt, diese erste Strafe von Patrick Demetz nach nur 18 Sekunden und nach 29 Sekunden hat es dann schon zum ersten Mal gescheppert. Linsenmeier hat da das 1-0 gemacht und weil wir dann natürlich gleich komplett bedient waren, hat es nach 56 Sekunden gleich nochmal gescheppert, Leitner mit dem 2-0 und dann startest du in dieses Spiel in Freiburg, 6-Punkte-Spiel und liegst nach einer Minute mit 2-0 zurück.
Es ist wirklich unfassbar.
Ja, also ich bin da wirklich dann zusammengesackt, muss ich ehrlich sagen, weil ja, es war mir natürlich klar, dass das in Freiburg kein Selbstläufer wird. Die haben einen Trainer gewechselt, jetzt glaube ich 4. Trainer jetzt in der Saison in Freiburg.
Wenn es reicht.
Und das war mir natürlich klar, dass das schwierig werden würde und dass jetzt ja, natürlich, jetzt wir nicht plötzlich aufspielen wie die Meister wegen dem Sieg gegen Grimmitschau, aber ich habe mir halt irgendwie gedacht, jetzt kommt mal was von der Mannschaft, jetzt geht es mal richtig los.
Ja, ich glaube auch, dass man so ein bisschen, ja, ob es jetzt Trotzreaktion das richtige Wort ist, weiß ich nicht, aber schon irgendwie eine Reaktion zumindest hätte man schon erwarten können und dann, wie du sagst, dann liegst du nach nicht mal 2 gespielten Minuten 2-0 hinten. Aber wir haben uns zurückgekämpft und haben dann kurze Zeit später den Anschlusstreffer geschossen.
Ja, Pierre Preto im Powerplay, auch wieder Zuspiel von Tyler Wong und Trivino. Und dann kamen die Eisbären auch besser ins Spiel und die Konsequenz daraus,
das 3-1 für Freiburg.
Richtig, Sean O'Donnell macht dann das 3-1, gerade als wir irgendwie auch mal dann Chancen kreiert haben und im Spiel waren. Das haut dich halt dann wieder zurück.
Ja, das ist natürlich extrem bitter, wenn du dann wieder mit einem 2-Tore-Rückstand in die Drittelpause gehst. Ja, im zweiten Drittel haben unsere Jungs aber Moral bewiesen und haben das Spiel dann auch ausgeglichen. Es stand dann 3-3 und ab da hatte man schon das Gefühl, okay, jetzt holen wir uns das Ding. Ja. Jetzt kommt diese Reaktion, die man vielleicht auch schon im Grimmitschau-Spiel gesehen hat. Und jetzt holen wir uns die Punkte.
Ja, ehrlich gesagt, das waren auch meine Gedanken. Also es 3-2, auch wieder im Powerplay, Jakob Weber. Dann kurz drauf der Ausgleich durch Trivino in eigener Unterzahl. Also das sind alles Sachen, die man eigentlich von unserem Team gar nicht so gewöhnt ist. Genau, und dann habe ich mir auch gedacht, jetzt könnte genau wieder dieser Grimmitschau-Effekt irgendwie kommen und jetzt merken sie, man kann Tore schießen, es klappt, es geht was. Ja, und das Problem ist halt nur, dann hast du 2-3 Minuten, wo du wieder komplett den Faden verlierst und Freiburg nutzt es gnadenlos aus.
Ich glaube, das ist auch ein bisschen ja, der Unterschied, der sich so durch die ganze Saison zieht. Wenn man sich das dritte Drittel anschaut, war es ja eigentlich wirklich verkehrte Welt. Das dritte Drittel ging mit 15-4 Torschüssen an unsere Eisbären und wir hätten eigentlich das Spiel zu unseren Gunsten gestalten müssen und einfach hätten wir davon ziehen müssen. Aber wie du schon gesagt hast, dann macht Freiburg einfach mal eben zwei Tore und dann läufst du wieder nach. Und es ist zwar dann zum Glück noch das 5:4 gelungen, aber mehr war es dann leider nicht mehr. Und so muss man erneut feststellen, dass es dann am Ende wieder nicht gereicht hat gegen einen direkten Konkurrenten und wieder keine Punkte gab in einem extrem wichtigen Spiel. Und ja, das ist schon gerade jetzt bei dieser Partie schon sehr ernüchternd.
Ja, ist schon schade, vor allem, wie du schon gesagt hast, letztes Drittel rein vom Schussverhältnis her auch ganz klar auf unserer Seite und dass dann uns halt nicht nochmal das Comeback gelingt, ist schade, ist vertane Chance, weil man jetzt da wirklich nicht eigentlich die schlechtere Mannschaft war. Morley übrigens wieder im Powerplay, dann mit dem 5:4, das war ja ungefähr 5 Minuten vor Ende des Spiels, da habe ich dann auch nochmal so ein bisschen Hoffnung gehabt.
Da wäre schon noch genug Zeit gewesen, dass du nochmal den Ausgleich erzwingst, aber aus irgendeinem Grund hat es dann nicht mehr gereicht. Ja. Nee, da kam nichts mehr.
Ist wirklich sehr schade, weil es halt ja eben dieses 6-Punkte-Spiel war und die Niederlage tut dann schon sehr weh. Übrigens, kleine Anekdote vielleicht, also wenn man es überhaupt so nennen mag, aber es ist auf jeden Fall, fand ich es dann zum Schluss schon fast bezeichnend, also der Patrick Demetz mit einem vielleicht unglücklichen Tag, es waren dann am Schluss 3x2 Minuten wegen Beinstellen. Also das ist dann vielleicht ein bisschen viel, aber immerhin eine von seinen Strafen hat ja auch zu unserem Shorthander geführt. Also hat er da sein Teil beigetragen.
Meinst du, das war geplant?
Ja, oder vielleicht haben sie es irgendwie so trainiert. also schauen wir auf jeden Fall nochmal ganz kurz auf die Statistik, weil da ist schon noch was erwähnenswert, und zwar die Powerplay-Quote. 60% an dem Tag in Freiburg, 3 aus 5. Und was da vielleicht auch nochmal, was ich da noch hinzufügen möchte zu unserer Einschätzung zu Tyler Wong, der war nicht nur an allen 3 Powerplay-Toren in Freiburg beteiligt, sondern auch an dem einzigen Powerplay-Tor gegen Krimitschau. Hat also 4 Punkte gemacht am Wochenende und alle 4 Punkte im Powerplay. Und nur mal zum Vergleich, ist jetzt vielleicht ein bisschen unfair, aber in Kassel haben wir 0 aus 4 Powerplay-Situationen genutzt.
Ja, ist natürlich schon bezeichnend, glaube ich. Und vielleicht auch ein Punkt, weshalb man sich für Tyler Wong dann entschieden hat. Er wertet unsere Special Teams offensichtlich auf und ist so dann auch maßgeblich daran beteiligt, dass wir halt auch Spiele lange offen halten können, wie jetzt das Spiel gegen Freiburg.
Ja, und das Gegenstück dazu ist natürlich unser Penalty-Killing. Das haben wir jetzt auch ein bisschen genauer angeschaut. Aus den 3 Spielen jetzt speziell, die wir jetzt in der Folge behandelt haben, 6 von 10 gekillt, ist 60%. Und das hört sich zwar jetzt erst einmal gar nicht so schlecht an, ist aber deutlich zu wenig. Also wir sind da in der Penalty-Killing-Tabelle auf dem letzten Platz mit, ich glaube, 69% waren es vor dem Spiel.
Also nach wie vor ganz am Ende.
Ja, also man hat auch immer das Gefühl, dass man in dem Moment, wo wir Strafe ziehen, das Gegentor fällt. Ganz so ist es natürlich nicht, weil, wie gesagt, 60% sind immer noch 60%, aber es ist deutlich zu schlecht.
Insgesamt einfach deutlich zu wenig, das stimmt. Das zieht sich ja schon, wie du es richtig gesagt hast, durch die ganze Saison. Und
Und es wird aber auch nicht besser, muss man jetzt auch sagen. Ne? Also es ist keine Besserung, egal jetzt in dem Fall, ob das unter Hämmerlein war oder ob das jetzt unter Peter Flash ist. Da ist nichts besser und ich muss auch ehrlich gestehen, red mir natürlich leicht als Fan, aber diese passive Box, die wir da immer eng ums eigene Tor rumziehen und dann den Gegner einfach kreiseln und spielen lassen.
Ja, vor allem auch einladen, dass er mehr oder weniger frei aufs Tor schießen kann.
Weil wir dann schon wegblocken.
Richtig.
Und also, das funktioniert halt vielleicht beim ersten Schuss und den zweiten blockst vielleicht auch nur irgendwie und spätestens der dritte ist halt dann drin, weil die machen können, was sie wollen. Ne?
Also was man der Mannschaft schon zugute halten muss, weil ich glaube, wir sollten jetzt nicht zu sehr draufhauen, sie kämpfen deutlich mehr und ergeben sich meiner Meinung nach nicht so leicht ihrem Schicksal, wie es noch vor 2, 3 Wochen vielleicht der Fall war. Wie du sagst, es werden Schüsse geblockt. Aber ob diese passive Box tatsächlich erfolgreich ist, das wage ich auch ein bisschen zu bezweifeln.
Das ist aber auch, muss man sagen, so eine Eisbärensache. Also wir haben ja diese passive Box nicht erst seit dieser Saison. Wir haben die seit Jahren trainerübergreifend und ich wiederhole mich da, als Fan redet man sich leicht, weil es wird schon auch natürlich irgendwie seinen Sinn machen. Aber ich mag es halt lieber, wenn man drauf geht und man sieht auch oftmals in unseren eigenen Powerplay-Situationen, wenn der Gegner aggressiv spielt und uns stört, dann kommen wir gar nicht in die Aufstellung.
Ja, genau.
Und das würde ich mir halt bei uns auch wünschen, weil der Kader ist eigentlich schon groß genug. Jetzt sind weitestgehend ja auch die Verletzungen vorüber und jetzt haben wir noch Neuzugänge und das muss man eigentlich schon auch mal durchziehen können in so einem Spiel, dass man auch während Unterzahl drauf geht. Zumal wir ja sowieso nicht so häufig in Unterzahlsituationen kommen. Es ist ja eine recht faire Mannschaft. Und da könnte man ja mal nachdenken, ob man da nicht was anderes macht. Weil offenbar ist die jetzige Taktik ja nicht besonders erfolgreich.
Gut, aber jetzt sind wir natürlich beide keine Trainer. Deswegen, nee. Du hast es jetzt 2, 3 Mal schon erwähnt. Wir können das natürlich nur als Fans von außen beurteilen.
Klar.
Peter Flash und die Mannschaft werden sicherlich da einen Plan haben und werden sich Gründe überlegt haben, weshalb man unser Penalty-Killing so spielt, wie man es eben spielt. Es ist natürlich schon auffällig und ich finde auch, dass wir mit das passivste Penalty-Killing spielen. Klar, Schüsse werden geblockt und so weiter, alles schön und gut, aber auf den Puck führenden Spieler wird eigentlich so gut wie gar nicht Druck gemacht. Und dadurch kommen wir halt auch immer wieder in Situationen, die dann schon zu Gegentoren führen. Einerseits, weil auf den Puck führenden Spieler kein Druck ausgeübt wird und andererseits aber auch, weil halt dann direkt vorm Goalie die gegnerischen Spieler fröhlich kreuzen können oder ihm die Sicht verdecken können. Wie gesagt, ich denke da wieder an den Treffer von Krimitschau. Das war eigentlich das beste Beispiel dafür.
Ja, richtig. Aber gut, wie du sagst, wir sind nicht die Trainer und das hat sicherlich ja auch irgendeinen Sinn. So ist es ja nicht. Das ist jetzt ja auch nur unsere, ich sage jetzt mal, laienhafte Analyse dazu, dass es nicht gut funktioniert, wird Peter Flash genauso sehen und seine Schlüsse daraus ziehen. Von daher schauen wir mal, vielleicht ändert sich ja da nochmal was. Ne?
Lass uns doch noch ein kleines Fazit zum Freiburg-Spiel ziehen.
Ja.
Ich meine, wir sind jetzt ein bisschen vom Spiel weggekommen und in die Taktikanalyse gegangen. Jetzt kommen wir einfach wieder abschließend aufs Spiel zurück. Mein Fazit, eigentlich, glaube ich, hat uns diese 2-0-Blitzführung schon das Genick gebrochen. Auch wenn es im Spielverlauf nicht so sehr danach aussah, aber das ist natürlich schon eine Hypothek, die du erstmal irgendwie wieder ausgleichen musst, nicht nur spielerisch im Sinne des Rückstandes, sondern natürlich auch mental. Und das war schon mit der Knackpunkt, der uns am Ende auf die Verliererstraße auch gebracht hat.
Ja, also ich sehe das ganz ähnlich, da bin ich ganz bei dir. Du, wenn du in das Spiel reingehst und nach einer Minute 2-0 hinten liegst, dann ist einfach alles über den Haufen geworfen. Nicht nur der Gameplan an sich, sondern halt auch die ganze, alles, was du dir mit dem Spiel gegen Krimitschau erkämpft hast, für den Kopf, das Mentale, das ist alles wieder weg. Und es kostet dich unheimlich Kraft, dich dann wieder zurückzukämpfen. Wahrscheinlich auch Kraft, die zum Schluss dann irgendwie doch gefehlt hat. Also, ich denke, am Ende kann man sicherlich sagen, dass dieser wirklich miserable Start dazu den größten Teil beigetragen hat, dass wir das Spiel verloren haben. Trotzdem ist es einfach schade, vor allem weil man dazwischen mit dem 3-3 ja einfach wieder das egalisiert hat.
Und da hätte man meinen können, dass dann wieder der Ruck durch die Mannschaft geht, aber ja.
Hat trotzdem nicht geklappt.
Offensichtlich war die Hypothek dann doch ein bisschen zu groß und wenn es nur im Kopf war.
Sehr schade jedenfalls. Wäre mehr drin gewesen, sagen wir mal so.
Rechnerisch ist es ja so, dass Platz 10 zwar immer noch möglich ist, aber
Ja, jetzt wird's eng, ne?
jetzt wird es
Also.
natürlich sehr eng. Ich habe es in der letzten Folge schon erwähnt und dabei bleibe ich auch, wenn noch ein Fünkchen Hoffnung besteht, dann finde ich, muss man natürlich dran glauben, aber dieses dran glauben wird natürlich schon immer schwieriger.
Ja, ich denke, dass man aktuell, ja, kann man natürlich noch daran glauben. Das Restprogramm ist halt schwierig. Es sind noch 12 Punkte zu vergeben, und wir haben 7 Punkte Rückstand, sowohl auf dem 11. Kaufbeuren als auch auf dem 10. Freiburg. Und ich denke halt, man muss ja einmal davon ausgehen, dass die Teams jetzt auch nicht aufhören zu punkten. Das heißt, du müsstest schon fast die volle Ausbeute aus den verbleibenden 4 Spielen ziehen, um hier irgendwas noch erreichen zu können. Und also, das ist jetzt eine Trendwende, die ich der Mannschaft aktuell eigentlich nicht zutraue.
Im Sport sagt man ja immer, ist alles möglich, oder im Eishockey im Speziellen, aber realistisch betrachtet, glaube ich, muss man jetzt
Ja.
einfach, darf man jetzt nichts
Ja.
beschönigen, muss man jetzt einfach mit den Playdowns planen und alles dafür tun, dass man zumindest da jetzt die beste Ausgangslage schafft.
Ja, und ich gehe sogar so weit und sage, man sollte nicht nur mit den Playdowns planen, sondern tunlichst auch schauen, dass man nicht noch auf den 13. Platz abrutscht. Sind jetzt nämlich nur 4 Punkte vor Crimmitschau, sodass man dann wenigstens in den Playdowns noch das Heimrecht hat. Ich denke, dass die Sache mit Platz 10 wird zwischen Bad Nauheim, Freiburg und Kaufbeuren laufen. Das ist jetzt irgendwie, hat sich da so eine Dreiergruppe rauskristallisiert. Bad Nauheim hat 63 Punkte, einen mehr als die anderen beiden und noch ein Spiel weniger. Und aber vor allem den mit Abstand besseren Trend, mit jetzt auch 3 Siegen zuletzt. Deswegen denke ich, da wird nichts mehr anbrennen. Die werden das ziehen. Und dann geht es zwischen Freiburg und Kaufbeuren aus, die beide ähnlich schlecht sind. Und deswegen denke ich mir, wir sollten schauen, dass wir in diesem fairen Zweikampf mit Crimmitschau die Oberhand behalten und jetzt noch Platz 12 behaupten. Und dann muss man meiner Meinung nach einfach mit voller Power in die Playdowns starten und im besten Fall einfach gleich die erste Serie gegen Crimmitschau ziehen. Gut.
Ja, jetzt hast du ja eh schon eigentlich die Tabelle gut zusammengefasst.
Ja.
Vielleicht noch ergänzend von mir, um das Quartett für die Playdowns, zumindest die letzten vier, die jetzt aktuell in der Tabelle sind, noch zu komplettieren. Selb ist nach dem gestrigen Spieltag jetzt auch ganz sicher in den Playdowns. Und die Platzierungen der anderen Teams, die werden sich jetzt natürlich in den verbleibenden Spielen dann noch entscheiden. Bevor wir jetzt auf die nächsten beiden Spiele unserer Eisbären blicken, haben wir ja noch was aufzulösen. Wir haben ja in der letzten Folge ein kleines Tippspiel gestartet und das soll natürlich nicht unter den Tisch fallen, aber ich kann schon mal so viel vorwegnehmen. Mit dem Folgensieg wurde es für keinen von uns was, weil wir uns beide jetzt nicht so sehr mit Ruhm bekleckert haben. Ich lese jetzt einfach mal kurz vor, wie wir getippt haben. Also das Spiel gegen Kassel, da hast du ein 5 zu 2 getippt, ich ein 3-1. Und ja, was soll ich sagen? Lagen wir beide gleich mal falsch.
Ja.
Die Partie gegen Crimmitschau 4-3 von dir, von mir ein 5-2. Da waren wir zumindest
Nah
beide
dran,
nah dran,
ja.
ja. Und das Spiel gegen Freiburg, da haben wir ja beide einen 2-3 Auswärtssieg nach Overtime getippt. Ja, was soll man dazu sagen? Ich glaube, da haben wir jetzt genug drüber gequatscht. Das lassen wir jetzt einfach mal so für
Ja,
sich stehen.
okay. Also irgendwie ist nicht ganz so gelaufen, wie wir uns das ausgemalt haben, aber zumindest die Tendenz hat ja bei den ersten beiden Spielen von beiden gestimmt, ne?
Jetzt, wenn wir die Tendenz auch mit berücksichtigen würden, wäre es schön, ja.
Ja, ja, dann schauen wir doch mal auf die nächsten Spiele und dann tippen wir wieder. Probieren wir es nochmal.
Wir probieren es einfach.
Ja. Ja, am Freitag geht's weiter. Diesmal ja ohne Dienstagsspiel, Gott sei Dank. Freitag zu Hause gegen Weißwasser. Ja, was gibt's da? Also Weißwasser jetzt rein tabellarisch gesehen mit dem 8. Platz. würde ich sagen, schon irgendwie zu Hause in Reichweite.
Sehe ich auch so, weil es was er für mich mit einer konstant guten Saison für diesen Standort in meinen Augen ist aber trotzdem eine Mannschaft, die man auch schlagen kann.
Ja, also das auf jeden Fall. Weißwasser holt eigentlich jedes Jahr so irgendwie das Maximum aus diesem Standort raus. Das ist ja eigentlich höchst respektabel. Aber ja, jetzt muss ich sagen, wenn Tyler Wong so weitermacht und jetzt kommt Chambry dazu, ich könnte mir da wirklich vorstellen, dass wir da Punkte holen am Freitag.
Ja, ich meine, da täuscht jetzt ein bisschen die Punktedifferenz in der Tabelle. Da sind sie natürlich ja, ein ganzes Stück vor uns, aber ich bin da auch zuversichtlich, dass wir am Freitag 3 Punkte daheim behalten können. Und ja, mein Tipp wäre deswegen ein 4-2 Heimsieg.
Ich bin mal nicht ganz so euphorisch, aber ich glaube, es reicht für einen Sieg, aber es wird 3-2 nach Overtime. Ich denke, dass wichtige Punkte eingefahren werden, aber wir werden es nicht ganz so leicht haben mit denen. Dann am Sonntag geht's auswärts zu einer schwierigeren Aufgabe, nämlich nach Krefeld. Die sind aktuell auf Platz 3, was noch nicht ganz klar ist, weil Ravensburg gleich dahinter mit 1 Punkt weniger und auch einem Spiel weniger. Das holen die am Dienstag, glaube ich, nach gegen Weiden. Und da könnte es sein, dass Krefeld noch auf den 4. Platz abrutscht. Aber trotzdem natürlich nichts gegen Weißwasser, aber Krefeld ist ein anderes Kaliber und noch dazu auswärts. Und ich kann mich nicht erinnern, wann wir zuletzt ein gutes Auswärtsspiel abgeliefert haben.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich kann ich mich an die Auswärtsspiele in Krefeld nur daran erinnern, dass wir da echt teilweise herbe Klatschen bekommen haben. Krefeld aber zuletzt am Freitag auch zu Hause erneut gegen, man muss es leider schon fast so sagen, unglaublich starke Weidener verloren mit 3-6. Und deswegen glaube ich, will man in Krefeld auch wieder ein bisschen was gut machen. Die 2 Punkte nach Overtime, die sie in Krimitschau geholt haben, waren da, glaube ich, auch für diesen Standort ein bisschen zu wenig.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass man da nicht ganz zufrieden ist aktuell. Da kommen wir ja gerade recht. Aber ich denke, es wird nichts zu holen sein. Ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich läuft wie in Kassel, dass man jetzt nicht da völlig untergeht. Ich tippe deswegen diesmal da auf 3-1 für Krefeld und denke, dann sind wir gut bedient.
Ja, ich meine, was man natürlich nicht vergessen darf, die letzte Partie gegen Krefeld, da haben wir ja zumindest 1 Punkt geholt. Da hat Krefeld nach Overtime bei uns in der Donauarena 2 Punkte entführt. Dementsprechend kann man vielleicht schon punkten. Ich tippe auch wieder auf ein Spiel, das in die Overtime geht, aber mit erneut dem glücklicheren Ende für Krefeld und sagt 3-2 nach Overtime.
Du, das würde ich ehrlich gesagt für uns auch als glücklich empfinden. Also ich finde, das wäre das glückliche Ende dann für beide.
Auf jeden Fall, ja.
Also ein Punkt aus Krefeld würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Wäre sehr froh drum. Und dann wäre das echt auch für die Tabelle, für unseren Stand gegen Krimitschau schon fast Gold wert. Aber naja, wir werden es sehen.
Auf jeden Fall kann man festhalten, dass ich deutlich optimistischer tippe als du, Nico.
Ja, wir haben das ja heute in der Folge fast ein bisschen so durchgezogen, so guter Bulle, böser Bulle. Ich habe mich heute mit Kritik nicht zurückgehalten, aber ich denke, es ist gut, wenn man es einfach mal von beiden Seiten immer ein bisschen beleuchtet. Und wenn du da, es gibt ja nicht nur schlechte Punkte, das muss man ja auch einfach zugeben, auch wenn die viele Fans oder die meisten Fans halt jetzt enttäuscht sind momentan und der Frust auch schon ein bisschen da ist. Aber es gibt schon auch Positives und man muss weiter dran glauben. Ja, und wenn wir da beide Seiten beleuchten, dann ist das, glaube ich, für die meisten Hörer ganz okay so.
Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Richtig. Denn jetzt wollen wir noch auf ein weiteres Projekt aus der Eisbären-Community aufmerksam machen, das sich auch wieder sehr interessant und spannend anhört. Was hast du da zu berichten, Nico?
Ja, in der Community des EBR Fan-Live-Tickers auf WhatsApp hat sich ja einiges getan zuletzt, und da ist jetzt ein Projekt entstanden, wo es darum geht, einen neuen Eisbären-Song aufzunehmen. Den Song Eisbären stehen zueinander haben die User Carmen und Jürgen geschrieben, und der soll aufgenommen werden. Und dazu werden morgen Abend, also Dienstagabend, noch Fans gesucht, die den Refrain dann gemeinsam einsingen. Und wer da Interesse hat, der soll sich doch bitte per E-Mail melden an ebrfanliveticker@gmail.com. Oder natürlich auch in der Stammtischgruppe vom EBR Fanlife-Ticker oder auf Instagram unter Fotoschmiede MCB Carmen oder natürlich auch beim EBR Fanlife-Ticker. Also wer da Interesse hat mitzusingen, ich glaube insgesamt werden 20 Personen gesucht. Ich bin mir jetzt natürlich nicht sicher, wie viele da vielleicht schon zugesagt haben. Aber wer da noch Interesse hat, der soll sich dann einfach da melden und informieren, und vielleicht kann man dann noch dabei sein. Und ja, also einen ganzen Song schreiben und aufnehmen, das finde ich jetzt schon auch ein klasse Fanprojekt, ne?
Total. Also wir finden es super und unterstützen das gerne. Und deswegen Appell an jeden, der morgen Abend noch nichts vorhat, meldet euch bei den Jungs und Mädels und schaut da vorbei. Und ja, werdet Teil eines wirklich coolen Eisbären-Fanprojekts.
Ja, vielleicht wird es ja dann in Zukunft die neue Hymne, und dann kann man all seinen Freunden oder vielleicht Kindern und Enkeln erzählen, dass man da mitgesungen hat. Das ist doch eine tolle Sache. Also auf jeden Fall, wer da Bock hat, rührt's euch und seid's dabei.
Und damit sind wir jetzt aber wirklich am Ende unserer heutigen Folge angelangt, und auch wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Und in diesem Sinne, schöne Woche, macht's es gut, Servus.
Servus, pfiat euch.